die harten Worte von Jesus, unsere letzte Predigt in dieser spannenden Serie, die mich persönlich auch sehr bewegt und berührt hat. Und die Frage ist, bei dem Text, den wir jetzt gerade gesehen haben, was ist denn überhaupt das Härte an dem Text? Ich lese es nochmal kurz vor, überleg da, was ist das Härte und dann kannst du mir da vielleicht helfen. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet, sagt da Jesus, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt dein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perle nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Was ist da hart? Was ist da schwierig an dem Text? Können wir helfen? Was denken ihr da? Auch würde ich vorschlagen. Warum haben wir den Text ausgesucht für diese Serie? Was ist schwierig an dem Text? Ist alles okay? Ist es gut? Können wir aufhören? Was ist schwieriger? Es gibt keine falschen Antworten. Der Balken im eigenen Auge, das ist anspruchsvoll, das tut weh. Genau, das ist etwas Herz, oder? Und Jesus sagt dann da, Heuchler. Genau, da ist er nicht nett und so allgemein angenehm. Gut, was ist sonst noch Herz vielleicht? Entschuldigung, kannst du das nochmal sagen? Ohne Maske, genau. Wir werden als Hund und Schwein bezeichnet zum Teil da. Und wer sagt das? Niemand weniger als Jesus, oder? Und das ist schon anspruchsvoll in dem Text. Ich meine, dürfen wir Leute Hund nennen? Darf ich dich sagen, du Hund? Darf ich dir sagen, du Schwein? Wir Schweizer, wir gehen ja noch einen drauf, wir kombinieren beide Wörter und sagen Sauhund, oder? Darf ich dich Sauhund nennen? Nein, das macht man nicht. Und das ist nicht nur in unserer Kultur in der Schweiz, wenn man graben, in der Kultur von damals, da hast du auch nicht dürfen sagen, oder? Und das ist top anspruchsvoll. Ich meine, schau mal das Wechselbad an. Da sagt Jesus, verurteilt niemandem. Und da sagt er etwas, wo in den Ohren von der Zeit, von unserer Kultur, von der Menschen unserer Zeit, das ist einfach die schönste Melodie. Niemand verurteilen. Egal wie es lebt, toleriere alle Lebensentscheidungen von allen Menschen. Oder? Niemand diskriminieren. Toleranz gegenüber allen. Jawohl, Jesus, das liebe ich. Da komme ich warmste Gefühle über. Und ich als Christ, der weiss, es läuft so viel nicht gut in der Welt, genau da will ich hören. Oder? Ja, niemand verurteilen. Und da wird es richtig warm. Und eine Sekunde später drüllt sich Jesus um und nennt die einen Leute Schwein und Hund. Oder? Wie geht das zusammen? Und da ist einfach ein hochgradig anspruchsvoller und spannungsvoller Text. Und ein Theologe, das ist der Rudolf Schnackenburg, das ist ein katholischer, wirklich ein Top-Fachmann von den letzten Jahrzehnten. So. Er, wo er schreibt über den Text, nennt er den Text rätselhaft und dunkel. Und uns muss bewusst sein, mit dem Text, den wir heute anschauen, die anderen drei, die sind noch einigermaßen lösbar gewesen. Der Text, den wir heute miteinander anschauen, gilt als eine absolute Knacknuss in der Biografie von Jesus. Und der Schnackenburg, er sagt, das ist rätselhaft wegen dem scheinbar unglaublichen Widerspruch zwischen dem Vers 1 bis 5 und dem Vers 6. Das passt nicht zusammen. Das ist rätselhaft. Und es ist dunkel, weil Jesus da äußerst beleidigende Worte ins Maul nimmt. Er nennt gewisse Leute Schwein und Hund. Das haben nur wir Schweizer getoppt, indem wir die beiden Sachen kombinieren. Also, das ist wirklich ein anspruchsvoller Text, den wir heute miteinander anschauen. Und das ist mir so ein Anliegen und das ist auch ein Hintergrund zu dieser ganzen Serie. Ist nämlich, dass wir, wenn wir an die Bibel herangehen, was lernen? Was haben wir gelernt in dieser Serie? Wenn wir einen schwierigen Text haben, was machen wir dann? Dann schlecken wir weiter. Wir haben mit diesen Zeltchen als Illustration geschaffen, die aussen hart sind und innen dran schöne, weiche, feine, exquisite Kaugummi, oder? Und wenn so etwas Herz auf uns trifft, dann müssen wir weiter schlecken. Und wir haben ein bisschen gelernt, wie du und ich als ganz normale Christen das machen können. In der ersten Predigt ist es um die unvergebbare Sünde gegangen. Und dort haben wir gelernt, den Text nicht isoliert vom Rest vom Text anzuschauen. Manchmal, wenn du einen schwierigen Text hast, musst du einfach ein bisschen links lesen und ein bisschen rechts. Und bereits schon kommt es eine neue Bedeutung über. Also, das ist das Erste, was du machen kannst, wenn du an so einen schwierigen Text herankommst. Das Zweite, das haben wir in der zweiten Predigt gesehen, ist das irritierende Wort ein bisschen genauer anschauen. Das war der Text, wo wir gesehen haben, Jesus sagt, du musst deine Eltern hassen und dich selber hassen. Und dann haben wir das Wort hassen genauer angeschaut miteinander. Und das ist etwas, das könnten wir heute auch machen. Wir könnten zum Beispiel jetzt eben schauen, was hat Schwein für ein Bedeutungsspektrum gehabt damals? Oder Hund, das machen wir jetzt heute nicht. Aber das könnten wir, das irritierende Wort, genau anschauen. Und wenn du sagst, ja, wie soll ich denn das machen? Dann ist eine Möglichkeit, dass du auf die Webseite gehst, bibelserver.com, und dort kannst du einfach die verschiedenen deutschen Übersetzungen ein bisschen nebeneinander aufreihen und kannst mal schauen, was machen die verschiedenen Übersetzungen mit dem Wort. Und das hilft dir bereits schon ein bisschen mehr zu checken, was steckt hinter dem irritierenden Wort möglicherweise. Das ist einfach etwas, was du machen kannst. Dann haben wir letzten Sonntag bei der Predigt vom Simi gesehen, Spannungen müssen wir manchmal aushalten, zum tiefer kommen. Manchmal ist etwas Widersprüchliches, wenn man zuerst liest und mit der Zeit merkt man, das ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Und wir müssen die Anfangsspannung müssen wir aushalten, bis wir tiefer in die wirkliche Bedeutung des Textes kommen. All diese Sachen könnten wir beim heutigen Text auch anwenden. Ich möchte, dass wir aber noch eine vierte Möglichkeit kennenlernen heute miteinander, die wir werden anwenden. Und zwar ist das einfach schauen, was andere über den Text sagen. Was sagen andere, die sich eingehend mit gewissen Texten befasst haben, was sagen denn die? Und es gibt ganze Bücherreihen, die man kaufen kann dazu. Ich bringe mal einfach ein Beispiel. Du kannst in die christliche Buchhandlung gehen, hier im Fontis Buchladen, und zum Beispiel einen sogenannten Kommentar zum Matthäus-Evangelium kaufen. Und kannst mal lesen, was erzählt denn der. Und der erzählt dann oft auch, was andere auch erzählt haben. Okay? Und du kannst auch surfen, kannst mal Matthäus 7, Kapitel 7, 1 bis 6 mal eintückeln und mal schauen, was kommt. Einfach schauen mal, was andere sagen. Aber, und das ist die Herausforderung, die wir uns heute stellen, du musst dann auch beurteilen, was du denkst, was andere sagen. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was andere sagen über diesen außerordentlich anspruchsvollen Text. Und was wir sehen bei den Leuten, sind etwa drei verschiedene Szenarien oder Lösungsansätze. Der erste Lösungsansatz, der sieht so aus. Der sagt, was Jesus da lehrt in diesem Text, ist, dass wir Unterscheidungsfähigkeit lernen müssen. Gut, wir schauen das Beispiel an. Aus dem Jahrhundert hat es die Didache gegeben, oder die Zwölfapostellehre. Das ist einer der allerersten Lehrdokumente der Christenheit. Und dort wird über diesen Vers geredet. Ich lese euch vor, was dort steht. Aber keiner darf essen oder trinken von eurer Eucharistie oder vom Abendmahl, außer die auf den Namen des Herrn getauft sind. Denn hierfür hat der Herr, Jesus, gesagt, und jetzt kommt ihr still, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Also der Text sagt, wir müssen lernen, wer darf das Abendmahl einnehmen und wer nicht. Wir müssen Unterscheidungsfähigkeit lernen. Das ist der erste Lösungsansatz. Aber da ist noch ein bisschen anspruchsvoll, da wird immer noch von Hunden geredet. Also wer sind die Hunde? Alle, die nicht getauft sind. Bist du getauft? Bist nicht getauft, du Hund? Merke da. Es ist noch nicht so gekommen, anständig da. Ja, muss es denn anständig sein, immer? Ich lasse mal stehen, das ist aus dem ersten Jahrhundert. Wir müssen Unterscheidungsfähigkeit lernen. Ich könnte jetzt sehr viele Zitate aus dem ersten Jahrhundert bringen. Wir haben da mit dem Lösungsansatz die Mehrheitsaussage. Die allermeisten Leute sagen irgendetwas in diese Richtung. Wir machen einen Sprung ins Mittelalter zu dem Herr, zum Johannes Calvin. Er ist einer der grosse Reformatoren, der Martin Luther, ist bekannter, der Simi hat ihn erwähnt letzten Sonntag, der Calvin ist ein Top-Theologe und er sagt über diese Bibelstelle Folgendes. Christus erinnert die Apostel daran und durch sie alle Lehrer des Evangeliums, und ich würde sagen, da gehören wir alle dazu, da innen. Sie sollen den Schatz himmlischer Weisheit alleine für die Kinder Gottes reservieren. Heißt die Aussage. Und diesen Schatz, damit es völlig klar ist, unwürdigen, profanen Verachtern des Wortes nicht vorsetzen. Jetzt, der Calvin sagt, was Jesus da lehrt in dieser schwierigen Stelle, ist, wir müssen Unterscheidungsfähigkeit lernen. Wem tun wir geistlich was geben? Okay? Und er macht einen Vorschlag, da gibt es irgendwie den Schatz von der himmlischen Weisheit, das wird da sein mit der Perle, da mit dem Heiligen, wo da gemeint ist. Und er sagt, das musst du reservieren für die, die bereits schon Kind Gottes sind. Okay? Aber gibt es ja nicht, wenn der unwürdige Mensch, jetzt sind wir immer würdig, ich würde sagen nein, aber er geht weiter und sagt, profane Verachter vom Wort. Ja, das ist jetzt interessant, oder? Wenn wir jetzt den Calvin fragen, wie finden wir denn raus, ob jemand Gottes Wort verachtet? Ja, musst du ihm es mal erzählen. Erst wenn du es ihm gesagt hast, weißt du, ob er es ablehnt oder nicht. Gibt es diese Leute, gibt es also wirklich Leute, die die Bibel einfach grundlegend ablehnen? Ja, die einen Freunde von mir sind so. Will ich sie so behandle, geben wir sie dann einfach auf? Hören wir auf, ihnen Gottes Wort und das Evangelium weitergeben? Wie würde dann Jesus reagieren? Würde Jesus die profanen Verachter vom Wort Gottes einfach aufgeben? Ja oder nein? Tu noch mal studieren an dem. Gibt es Leute, die Jesus aufgibt? Sollen wir Menschen aufgeben oder nicht? Wenn wir das jetzt einfach mal so nehmen, könnten wir bei so einer Aussage landen. Das ist jetzt einfach mal der Lösungsansatz Nummer 1, gell? Denken wir dran. Und es ist nur der Calvin, der hier am Reden ist. Gut, also, wenn wir in die heutige Zeit hier springen, möchte ich euch einen, der für mich sehr ein geistlicher, guter Ausleger von der Bibel ist, vorstellen, der Craig Keener. Da, der Mann mit seiner Frau aus dem Kongo, beides Top-Doktoren. Sie war auf der Flucht über anderthalb Jahre in Kongo verfolgt. Und sie haben dann nach dieser Zeit geheiratet, ganz, ganz schöne, kostbare Leute. Und in seiner Auslegung von dieser Bibelstelle sagt der Craig Keener das folgendermaßen: Auch wenn man Recht hat, also er sagt, das ist da, wo Jesus uns möchte lehren. Auch wenn man Recht hat, sollte man den anderen Personen die Wahrheit nicht gegen ihren Willen aufzwingen. Das klingt schon jetzt sehr anständig und passend für unsere Kultur, gell? Da ist nicht mehr die Rede von Hunden, da ist nicht mehr die Rede von Schwein und so weiter, sondern der Hauptpunkt, den er bringt, ist, Jesus möchte, dass wir lernen, unterscheiden. Wenn geben wir jemandem was geistlich? Wenn ist er fähig, etwas aufzunehmen und wenn nicht? Und wir müssen die Unterscheidungsfähigkeit lernen. Und er hat einfach zu Unanständigen, hat er jetzt einmal auf der Seite lassen. Jetzt, für uns bleibt aber noch bei dem Lösungsansatz 1 immer noch das Schöne mit der Unterscheidungsfähigkeit zurück. Aber wir haben immer noch einen Jesus, der Leute Schwein und Hund nennt. Wir haben immer noch einen grossen Widerspruch zwischen Vers 1 bis 5 und Vers 6, einen scheinbaren wenigstens, den wir aushalten müssen. Und die Frage ist, ist das der einzige Weg? Jetzt, es gibt eben Leute, die sagen, nein, es gibt noch einen zweiten Lösungsansatz. Und der Lösungsansatz 2 sagt, der Vers 6 stammt gar nicht von Jesus, sondern von Matthäus. Das ist gar nicht etwas, was Jesus gesagt hat. Ich zeige euch ein Beispiel von Howard Key. Ich habe da nicht ganz so ein gutes Bild von ihm gefunden, aber er sagt über genau diese Stelle, weil die Aussage, Vers 6, unsere schwierige Aussage, weil die Aussage nur im Matthäus-Evangelium zu finden ist, könnte er bestimmten exklusivistischen christlichen Kreisen stammen. Könnte er aus bestimmten exklusivistischen christlichen Kreisen stammen. Jetzt, das ist ein kompliziertes Wort, man kann es fast nicht aussprechen. Aber wir müssen auch nicht verstehen, was da gemeint ist, sondern was er meint, mit seiner Aussage ist, das ist gar nicht von Jesus selber gekommen, sondern der Matthäus hat aus bestimmten Gründen, wie er in einem bestimmten christlichen Kreis war, hat er eine Aussage ins Maul von Jesus eingelegt. Okay? Das ist der Lösungsansatz 2. Der Vers 6 stammt gar nicht von Jesus, sondern von Matthäus. Jetzt, das Gute an dem ist, jetzt haben wir Jesus gerettet, gell? Jetzt ist Jesus nicht mehr da und nennt Leute Schwein und Hund, okay? Aber wer macht's? Der Matthäus. Es ist eine Verlagerung vom Problem auf den Matthäus. Jetzt können wir sagen, ja, bei Matthäus verträgen wir so Zeug. Vielleicht. Oder man könnte sagen, nein, da ist ein Problem. Ich meine, können wir dann dem Text von Matthäus vertrauen, wenn er einfach die Sachen so direkt ins Maul von Jesus legt, und er gar nicht gesagt hat? Vertrauen wir dann der Bibel? Das wäre dann so eine Frage bei diesem Ansatz. Und überhaupt, wenn der Matthäus so krasses Zeug sagt, wo hat er es überall sonst noch einfügen lassen und können wir dann mit dem Text wirklich leben? Das sind Herausforderungen. Der Vorteil, wir haben Jesus gerettet. Okay? Gut. Aber es gibt eben nochmal einen Lösungsansatz. Der ist auch sehr spannend. Der dritte Lösungsansatz sagt, der Vers 6 ist sarkastisch gemeint. Wisst ihr, was Sarkasmus ist? Sarkasmus, das ist etwas, was wir in der Schweizer Humorkultur nicht so brauchen. Wenn du deine Liebe willst kaputt machen und deine Ehe willst schliessen, dann musst du anfangen, sarkastisch sein mit deinem Ehepartner. Oder? Das ist für uns in unserem Kulturkreis ganz schwierig, wenn ich sarkastisch bin mit dir. Das verträgen wir nicht. Andere Kulturkreise, so im englischsprachigen Raum, da kommen mit Sarkasmus sehr, sehr gut zu Schlag, mir nicht so. Und Sarkasmus könnte der Ton sein, in dem Jesus den Vers 6 sagt. Das ist der Lösungsansatz 3. Ich bringe euch ein Beispiel, da habe ich kein Bild gefunden von dem Theologen. Darum zitiere ich ihn jetzt da einfach. Er sagt: Meine Schlussfolgerung ist, dass Jesus in Vers 1 einen einfachen Befehl gibt. Tu nicht verurteilen. Danach, Vers 3 bis 5, danach gibt er denselben Befehl mittels eines ironischen Stilmittels. Und anschließend, das wäre jetzt der Vers 6, mittels dem sarkastischen Gebrauch eines Spruches. Gut. Ich zeige euch, wie das eben aussieht. Vers 1 und 2 werden Befehl und Begründung, also nicht verurteilen, weil sonst du so beurteilt wirst. Vers 3 bis 5, das ist das Ganze mit dem Balken und dem Spießen im Auge und so. Das wäre eine Art wie ein ironisches Mittel, um diesen Punkt zu verstärken. Das ist logisch, das macht Sinn. Wenn Jesus sagt, du niemand verurteilen, dann bringt er ein ironisches Beispiel, wo eigentlich du mit dem dicken Balken müsstest verurteilt werden und nicht der andere, der nur einen Spieß hat. Das ist Ironie. Das ist auch ein Stilmittel, eine Humormethode. Und dann sagt er, beim Vers 6 gibt es nochmal eine Verstärkung von dem. Mittels Sarkasmus. Und es wäre so schön, gell, man hätte manchmal gehört, wie Jesus gewisse Sachen sagt. Also mit welchem Tonfall. Und ich kann es nur probieren, irgendwie sarkastisch zu sein. Oder? Also stellen wir vor, Jesus redet da zu Leuten und die Leute, die denken, dass andere Hunde und Schweine sind. Nicht Jesus. Sie denken da. Und Jesus kritisiert sie in ihrem Denken, dass es Leute gibt, die Schweine und was ist das andere? Hunde sind. Okay? Und darum wird er sarkastisch. Und er redet quasi so, wie sie denken. Nicht, weil er selber effektiv so denkt, aber er ist sarkastisch und er sagt, Gänse heiligen doch einfach den Hund, werfen eure Perlen nicht vor die Schweine, sie könnten euch sonst zertrampeln und sich dann gegen euch wenden und euch in Stück zerrissen. Oder? Also es ist wie so ein Spotten von Jesus. Gut. Also das ist der Lösungsansatz 3. Der sagt, der Vers 6 ist sarkastisch gemeint. Jetzt, da haben wir auch ein paar grosse Stärken, weil jetzt nennt Jesus niemand mehr ein Schwein und ein Hund. Dafür haben wir jetzt einen Jesus, der sarkastisch ist. Darf Jesus sarkastisch sein? Soll ich sagen? Nein? Ja? Eine gute Frage. Wenn wir zu den Propheten im Alten Testament gehen, dann haben sie manchmal sehr bewusst Ironie, Spott und Sarkasmus eingesetzt bei Leuten, die eine total verhärtete Einstellung hatten. Also wir haben beispielsweise den König David, der Ehebruch begeht und dann einen Mord und nicht will eingestehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dann kommt ein Prophet zu ihm und erzählt ihm eine einfache Geschichte. Und dann nachher reagiert der David und sagt, der Typ in dieser Geschichte hat einen Fehler gemacht, er hätte nicht diesen Fehler machen sollen. Und plötzlich realisiert er, wie ironisch die Situation ist. Er selber ist der, der eigentlich müsste umkehren und Buße tun. Und der Nathan braucht dort mit dieser Geschichte ganz bewusst Ironie als Mittel, um durchzudringen durch das verhärtete Herz von David. Wir haben auch Sarkasmus und Spott bei Elia, zum Beispiel bei diesen 400 Baalspriestern, die da am Tanzen und Rufen sind. Und dann spottet er sie und sagt, ha, euer Gott ist am Pennen scheinbar, ist auf die Toilette gegangen, wir müssen vielleicht ein bisschen Leute rufen, ha, ha. Oder? Gut. Dürfen Propheten das machen? Ich überlasse euch mal die Beurteilung. Darf Jesus so sein? Wir haben im Neuen Testament, im Epheserbrief, ich habe euch die Stellen auf den Zettel da, haben wir Warnungen dagegen, andere zu verspotten. Aber Jesus hat vielleicht eine Spezialbewilligung. Oder? Er darf, weil er eben Jesus ist. Merkt ihr da? Wir haben bei diesem Lösungsansatz etwas, was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, im Lösen von dem ganzen Problem. Fast alle versuchen, Probleme so zu lösen, dass sie sagen, Jesus sagt die Worte Schwein und Hund und er meint es auch. Das wäre die gestrichelte Linie. Wenn wir dazu übrigens beim Lösungsansatz 3, können wir das auseinandernehmen. Jesus sagt die Worte zu einer Gruppe von Leuten, aber die, die es meinen, das sind andere. Darum ist es eben ironisch-sarkastisch gemeint von Jesus. Und dann haben wir eine Lösung, wo doch einiges drin ist. Jetzt. Wir haben diese drei Lösungsansätze, wenn ihr leset, was andere sagen, so ganz grob. Der Lösungsansatz sagt, dass der Vers 6 eine Art wie ein Gegengewicht schafft zu den Versen 1 bis 5. Wenn wir nur 1 bis 5 hören würden als Christen, würden wir sagen, dann müssen wir gar niemandem mehr etwas sagen. Und der Vers 6 sagt, nein, halt, es ist wichtig, dass du etwas sagst, aber dass es du mit Unterscheidungsfähigkeit sagst. Also da haben wir eine Art wie, und der Lösungsansatz 1 und 2 sehen das als Widerspruch, die beiden Teile vom Text. Der Text, oder der Lösungsansatz, sieht der Vers 6 nicht als Widerspruch, sondern als eine verstärkte, sarkastischer Weg, um dann nochmal verstärkt auszusagen, was der Rest schon sagt, ist also nicht das Gegengewicht, sondern geht in die gleiche Richtung. Gut, jetzt, wenn du daran hergehst und sagst, ich will schauen, was andere sagen, dann musst du jetzt beurteilen, ja, was funktioniert jetzt da und was funktioniert nicht. Und ich bin in riesiger Versuchung, um genau jetzt euch zu sagen, was meiner Meinung nach da eine Lösung könnte sein. Und ich sage euch, in dem Text von Jesus hat es so etwas Kostbares drin. So etwas Wichtiges. Ich würde es euch auch gerne sagen. Und typischerweise würde ich das am Sonntagmorgen, aber heute mache ich es anders. Heute schicke ich euch heim und sage, könnt ihr einmal arbeiten. Warum? Weil wir wollen ja schauen, was wir von anderen lernen. Und es ist wichtig, dass wir ins Gespräch kommen miteinander. Und wir sind in einer Zeit, wo, wenn die Leute an die Bibel herantreten, in unserer Kultur, sobald es auch nur der Hauch von einem Ansatz, von einer Möglichkeit, von einer Eventualität, von einem Widerspruch oder Problem da ist, dann gehen sie gerade auf. Dann sagen sie, die Bibel, das ist ein missverständliches Buch, ein widersprüchliches Buch, ein gewalttätiges Buch, das Ding kannst du nicht brauchen, ich will nichts damit zu tun haben. Mir ist so wichtig, dass wir die Bibel gerne überkommen und daran arbeiten und dranbleiben, weil seit 2000 Jahren sagt die Christenheit, dass die Bibel Gottes Wort ist, das uns ins Leben hineinführt. Und bei mir in der Gemeinde möchte ich, dass die Leute reifen im Umgang mit der Bibel. Und das ist darum, schicke ich euch heim und sage, tönt mal an dem arbeiten. Redet miteinander daheim. Vielleicht bist du in einer Zweierschaft, in einer Freundschaft mit jemandem. Ihr könnt das in den Teams oder in den Kleingruppen machen. Redet mal über. Ups, kannst du mir mal meine Folie nochmal geben, bitte? Über das müsst ihr nicht reden. Also könnt ihr auch, wenn ihr wollt. Vielen Dank. Also, ihr habt die Fragen auf dem Zettel. Redet mal darüber, ist Jesus unanständig oder nicht? Wie lösen wir das Problem? Ist der Vers 6 ein Widerspruch zu 1 bis 5 oder nicht? Wie lösen wir das? Wie kann man beide Seiten, Vers 1 bis 5 und 6, ausleben, nicht richten und trotzdem geistlich etwas überbringen? Und was ist eigentlich die Hauptbotschaft von dem ganzen Text 1 bis 6? Was möchte Jesus uns überbringen? Tun wir mal an dem arbeiten. Und dann könnt ihr mir mit eurem Smartphone ein kleines Video aufnehmen, bitte im Hochformat. Und könnt mir einfach mal da, was ihr als Lösungsvorschlag habt, mal schicken. Die haben meine Nummern auf dem Zettel, da haben sie alles auch. Und ich mache dann am Dienstag, 27. Oktober, am 8. einen Livestream, wo ich meinen Vorschlag euch möchte präsentieren und zum Teil vielleicht auch Sachen einbinden, die ihr mir schickt. Also ich tue das nur, wenn, nachdem ich euch gefragt habe, ich euch einen Teil brauchen darf. Okay, aber mein Vorschlag ist, arbeitet einmal dran. Ich sage euch, da hat es etwas unwahrscheinlich Kostbares drin. Der Kaugummi ist da. Aber ihr müsst jetzt noch eins oder zwei von den harten Schichten abtragen. Und ihr könnt das nächste Woche machen. Gegen Ende Woche mir eure Lösungsvorschläge schicken. Und in der Woche drauf könnt ihr auch wieder in den Gruppen, könnt ihr den Livestream dann schauen, vielleicht wenn ihr wollt, oder dann im Podcast-Modus das noch schauen. Aber das ist mein Vorschlag, wie wir weitergehen. Das ist vielleicht für dich ein bisschen überraschend. Ich würde so gern das andere ansagen. Aber mir ist noch viel wichtiger, dass unsere Liebe zu der Bibel dazu führt, dass wir dranbleiben mit diesen anspruchsvollen Texten, wo darunter, da sagt uns die Bibel, die Menschenfreundlichkeit von Gott vorhanden ist. Und das ist meine Einladung, mein Challenge an euch. Dass wir zu einer Gemeinde werden, dass wir zu Christen werden, die lernen, wie man das macht. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Jesus Christus, danke, dass du mindestens dafür gesorgt hast, dass uns nie langweilig wird, wenn wir die Bibel lesen. Und du hast uns da richtige Knacknuss gegeben. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt schon x-mal haben dürfen sehen, dass, wenn wir weiter dranbleiben mit deinem Wort, unwahrscheinlich bedeutungsvolle, lebensrettende, heilsbringende, menschenfreundliche Botschaften überkommen, wo unser Leben berühren und verändern. Und Jesus Christus, ich bitte dich vor allem, dass wir dürfen zu Christen werden, die nicht einfach schnell aufgehen, sondern weiter graben, weiter buddeln, weiter schlecken, bis wir durchdringen zu der tiefen, bedeutungsvollen Botschaft, die du uns möchtest geben. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen und deine Inspiration, denn wenn wir jetzt da in der Kishona Frauenfeld selber noch ein bisschen weiterarbeiten an diesem anspruchsvollen Text, bitte dich, dass du uns gute Gespräche gibst, inspirierende Gedanken, dass du uns weiterführst bis zu diesem Punkt und dass du uns eine gute Erfahrung gibst dabei, dass wir einfach am Schluss nur noch anbetend und staunend dürfen vor dir stehen und sehen, wie wunderbar das du bist. Amen.